Wir begrüßen Sie herzlich zu Radio Einfluss von Ethik 22. Zuerst ein paar technische Hinweise. Sie können Ihren Namen, Sie sind immer, wenn Sie die vielen Gesichter sehen, Sie sind immer das Gesicht oben links von den vielen Namen, die dort gegeben wird. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf Ihr Gesicht klicken, können Sie sich in Edit Profile einen Namen geben. Das müssen Sie aber überhaupt nicht tun. Sie können unten auf das Emoji-Feld klicken. Dann gibt es ein Zeichen, dass Sie vielleicht eine Aussage besonders gut gefunden haben. Wenn Sie etwas sagen möchten oder eine Frage stellen können, dann können Sie auf das Handsymbol klicken. Dann können wir Sie auf die Bühne holen. Sie müssen dann meistens das Mikrofon aktivieren und können dann Ihre Frage stellen oder Ihren Gedanken mit uns teilen. Das ist so das Technische für heute Abend. Dann kommen wir zum Thema. Ich habe gelesen, Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz, Putins Krieg ist eine Zeitenwende in der Weltpolitik. Oder die Welt findet statt, auch in der Schweiz. Es ist Zeit, Partei zu ergreifen für Sicherheit, Freiheit und Frieden. Ein Vorschlag für eine neue Sicherheitspolitik auf drei Pfeilern. Oder auch aus der Schweiz, die Ständeräte warnen, Sanktionen sind ein Sicherheitsrisiko. Das Parlament streitet um die Auslegung der Neutralität. Herzlich begrüße ich Sie alle zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch aus der Reihe Krieg und Frieden, wie im Krieg die Zukunft gestalten. Haben wir heute das Thema, was bedeutet Sicherheit heute? Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast ist heute Ralf Becker. Ralf Becker ist Projektkoordinator der Initiative Sicherheit Neudenken und arbeitet im Auftrag der Badischen Landeskirche. Ralf, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute eine halbe Stunde Zeit nehmen kannst für unser Gespräch. Meine erste Frage, wie bist du eigentlich persönlich zu diesem Thema Sicherheit gekommen und davon betroffen?
Ja, schon guten Abend in die Runde. Ich selber bin im Jahr 2000 bei Miserior, dem katholischen Hilfswerk für die Studie Zukunftsfähiges Deutschland, unterwegs gewesen. Und dort kam dann der Heiko Lietz, der die DDR-Revolution 1989 sehr stark und bewusst mit vorbereitet und durchgetragen hat. Dann auch die 2+4-Verhandlungen im Auftrag der DDR-Regierung mit dabei war. Und der hat mich hier in die ökumenische Gemeinschaft nach Wethen, mitten in Deutschland bei Kassel, gebracht, wo es eben schon seit den 90er Jahren Ausbildung von Friedensfachkräften und so weiter gibt. Die haben mich entdeckt als BWLer und gleichzeitig sozial, ökologisch sehr interessierten Menschen und haben mich hier in die Friedensbewegung reingebracht. Ich habe da mit einem kleinen Fundraising-Projekt begonnen und bin dann letztlich auch 10 Jahre fast Koordinator gewesen, also Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer von diesem Verein. Und bei dieser Tätigkeit sind wir dann auf die Evangelische Landeskirche in Baden gestoßen, dass die wirklich als Kirche gesagt haben, wir wollen diese Friedensdenkschrift von 2007, Vorrang der Gewaltfreiheit, wirklich mal umsetzen mit verschiedenen Konkretionen und eben auch so ein Sicherheitsszenario für die Zukunft entwerfen. Deutschland ohne Militär, sicher geht das, ginge das. Und weil ich hier in den Friedensfachkraftausbildungen wirklich die Kraft der Gewaltfreiheit kennengelernt habe und ja schon immer daran glaube, dass Sicherheit viel umfassender ist als das, was unter militärischer Sicherheit verstanden ist, habe ich dann mit 11 anderen Menschen 3 Jahre lang dieses Szenario Sicherheit neu denken geschrieben. Und die Überschrift Sicherheit statt Frieden haben wir bewusst gewählt, weil ja schon seit 20 Jahren mindestens in der öffentlichen Debatte Sicherheit ein viel größeres Thema ist als Frieden. Und wir haben gesagt, selbstbewusst, wir versuchen, diesen Begriff umzudeuten, was natürlich in der aktuellen Lage schwieriger denn je ist.
Und in welche Richtung geht dieses Umdeuten von Sicherheit? Was ist das, was umfassender ist bei eurem Sicherheitsverständnis?
Wir, also unsere Initiative zeichnet aus, dass wir auf Positivbeispielen aufbauen. Also wir hatten ja 1998 die erste rot-grüne Bundesregierung in Deutschland, die auch einen Aktionsplan gemacht haben für zivile Krisenprävention und eben bis 2014 eine Menge Projekte wirklich mit staatlicher Unterstützung sehr vorangetrieben haben. Unter anderem den zivilen Friedensdienst, das sind inzwischen jährlich um die 400 zivile Friedensfachkräfte im Auslandseinsatz von unserer Regierung bezahlt. Es werden noch viel mehr ausgebildet. Und es gibt hunderte, wenn nicht tausende Projekte in diese Richtung, die wirklich die Alternative, so wie im regenerativen Energiebereich, ne, vor 30 Jahren wurden noch alle als naiv bezeichnet, die sagten, wir können Industrieland wie Deutschland ohne Atom- und Kohlestrom betreiben. Und dann hat man die Alternativen groß gemacht und mittlerweile ist nur noch die Frage, wie schnell geht die komplette Transformation.
Ja. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir seit einem Jahr mindestens einen Krieg in Europa, der ja unsere ganze Friedensvorstellung auf den Kopf stellt, was macht ihr jetzt?
Ja, wir sind schon etwas konsterniert, ne? Also wir werden am 10. März in unserem Koordinierungskreis beraten, ob wir ein aktualisiertes Positivszenario schreiben bis Sommer. Denn wir müssen feststellen, dass 2018 de facto ist ja unser Szenario fertiggestellt worden, dass doch die letzten 5 Jahre sich alles in Richtung Negativszenario entwickelt hat, fast genauso wie was vorhergesagt haben, nur wo ein regionaler Krieg ausbricht, das haben wir nicht vorhergedeutet.
Und seid ihr überrascht gewesen jetzt, dass der Krieg ausgerechnet von Russland gegen die Ukraine geführt wird?
Nein, überhaupt nicht. Also in unserer Initiative ist völlig bekannt gewesen, dass wir seit 30 Jahren viele Chancen verpasst haben, um Russland wirklich in ein europäisches Sicherheits- und Friedenssystem zu integrieren. Seit 20 Jahren ist das eigentlich beständig eskaliert. Das war auch ein Grund, warum wir schon in unser Szenario stark reingeschrieben haben, dass wir unbedingt mit Russland neue Verhandlungen aufnehmen müssen, um eben diese zunehmende Eskalation, die seit 2014 dann für viele erst sichtbar wurde, um die eben abzuwenden. Und dafür haben wir leider nicht genügend Zeit gehabt. Das ist uns leider nicht gelungen.
Was würdest du denn als so Schlüsselelemente bezeichnen, rückblickend in den letzten 20 Jahren, die diese Eskalation, sag jetzt mal, nicht gebremst haben?
Also das fing eigentlich schon an, eben nach der Pariser Charta, wo ja festgeschrieben war, die territoriale Integrität, Souveränität aller Staaten, ganz klar, wird ja heute auch in der Öffentlichkeit diskutiert, aber verbunden mit 2 anderen Dingen. Mit dem Aufbau eines gemeinsamen europäischen Sicherheitssystems, wo Russland auf Augenhöhe drin ist, damals noch die Sowjetunion, und mit starker Abrüstung. Und wir haben 10 Jahre lang bis zum Jahr 2001 in der Tat 90% aller Waffen im West und Ost in Europa abgerüstet, atomar wie konventionell. Und dann haben die USA aber nach den Anschlägen von 2001 einen Kurswechsel vollzogen und haben einen nach dem anderen die Abrüstungsverträge in Europa gekündigt. Zudem haben wir eben die OSZE nur teilweise ausgebaut und stattdessen gibt es viele Gründe für, ne, Polen, Baltikum, die wollten alle in die NATO, weil sie Angst hatten, also die alten Ängste, dass Russland früher eben viel Gewalt und Terror verbreitet hat, da ist man wieder in die alten Muster der Antwort gelaufen, hat gesagt, mit NATO, mit Trennung zwischen NATO und Russland erreichen wir mehr Sicherheit, obwohl viele gewarnt haben, dass das wieder auch in alte Kriegskonstellationen geht. Und das hat sich fortgeführt 2008 dann mit dem Beitrittsangebot an die Ukraine zur NATO. Das war für Putin, seitdem hat er umgeschaltet wirklich auf Vorbereitung von Krieg und Spaltung.
Und jetzt haben wir den Krieg. Was machen wir jetzt? Also wir haben deine Vorstellungen, eure Vorstellungen einer Sicherheit, die anders funktioniert. Was können wir jetzt tun?
Also wo wir den Fokus drauf legen, was ja auch so das Eigenständige unserer Initiative ist, wirklich zu sagen, lass uns nicht verhaftet bleiben in diesen alltäglichen Debatten, die zumindest die Medien in Deutschland, ich vermute auch bei euch in der Schweiz, bestimmen, Waffenlieferungen oder nicht. Und wie reagieren wir jetzt auf diesen oder jenen militärischen Vorstoß oder Verteidigung, sondern zu sagen, Leute, wir sind in der Weltlage, wir haben Verantwortung, auch christliche Verantwortung. Die Klimakrise kommt, die Kipppunkte nahen und wir müssen grundsätzlich ein anderes Verhältnis finden zu Russland, zu China, zu neuen Playern aus dem globalen Süden und diese Augenhöhe in internationalen Beziehungen zu erreichen. Also wenn wir uns entschließen, so ein neues, aktualisiertes Positivszenario auf der Grundlage des Ist-Standes jetzt zu schreiben, dann würde das gefühlt 50-80% des Inhaltes ausmachen, China noch sehr viel mehr mit einbeziehen. Denn viel von dem Krieg jetzt findet ja statt, um ja, China und Taiwan diese Frage sozusagen dem einen Riegel vorzuschieben, was man hofft.
Und gibt es jetzt aus deiner Perspektive auch, ich sage jetzt mal, hoffnungsvolle Anzeichen in diese Richtung? Also, dass eure Idee auch aufgegriffen wird, oder bleibt das vorerst ein Traum?
Wir sind im Moment weiter weg von der Realität denn je. Das müssen wir ganz klar sehen. Ich sage mal, Anzeichen, die ich sehe, sind eher so Vermächtnisse, die von ganz alten Friedenspolitikern kommen, wie jetzt Antje Vollmer, die in der Berliner Zeitung ihr Vermächtnis veröffentlicht hat. Und da aber, finde ich, gleichzeitig so in die Tiefe geht, dass wir daraus schöpfen können. Nämlich, dass sie sagt, Europa wird halt jetzt leider langsam lernen, dass Afrika nicht folgt bei der Sanktionspolitik, weil die das als Großmächtespiel sehen, dass Lateinamerika uns die Conquista noch längst nicht verziehen hat und dass China auch eben die Opiumkriege und so weiter dann nach wie vor in den Knochen hat. Das heißt, es geht um eine internationale Versöhnung, ich sage mal wirklich auch im christlichen Sinne Versöhnungsarbeit, die ja der Timmermans interessanterweise, der Niederländer, als er zum EU-Kommissionspräsidenten kandidiert hat, hat er so eine tiefe Ebene angesprochen, gesagt, wir brauchen als Europa eine ganz tiefe Versöhnung mit ganz Afrika, um unser Verhältnis miteinander zu verändern. Er ist jetzt nicht Präsident geworden, aber diese Themen gibt es, und in Deutschland zum Beispiel ja gerade die feministische Außenpolitik findet doch sehr viel Gehör, gerade sehr in den Medien auch gewesen die letzten Tage und auf Ministerebene aufgegriffen. Und die feministische Außenpolitik und Sicherheitspolitik sagt ganz klar nur über Abrüstung und eben dieses gute Miteinander von allen auf der Welt können wir die Sicherheitsfragen der Zukunft lösen.
Du sagst, wir müssen alte Muster überwinden. Welche Schlüsselmerkmale gehören denn zu diesem alten Muster?
Also das Bewusstsein wirklich, sagen wir mal im Positiven, hat, dass die feministische Außenpolitik ja macht in Balancen, die wir weltweit haben und die zunehmend auch in den letzten 20 Jahren auch medial aufgegriffen werden, jungen Menschen bewusst sind, die haben studiert oft mit international vielen anderen Menschen und denen ist nicht mehr zu vermitteln, warum eine Afrikanerin weniger Konsumrechte haben sollte als wir. Das heißt, da wachsen schon so Werte, die sich zunehmend in Politik übersetzen müssten. Und damit wir dort neu anfangen können, brauchen wir diesen Blick in die Vergangenheit. Wir haben immer noch rassistische Muster weltweit, die Einkommensungleichverteilung, Vermögensungleichverteilung und so weiter, die wir da als Demokratien immer noch rechtfertigen weltweit. Das sind immer noch alte koloniale Muster, die ja in der Kunstszene zum Beispiel auch langsam aufgearbeitet werden mit der Rückgabe von Beutekunst. Und da gibt es doch viele Ansätze, nicht in den Regierungen oder ganz wenig, wo wir aber in der Zivilgesellschaft, glaube ich, doch wieder drauf aufbauen können.
Also verstehe ich das richtig, dass, ich sage es jetzt mal so, die neue Sicherheit nicht beim Militär beginnt, sondern vielleicht beim wirtschaftlichen Denken auch, beim Denken, wie wir anderen fremden Kulturen, anderen Menschen in anderen Erdteilen begegnen.
Genau, also wenn ich es mal positiv nochmal ausdrücke, zum Beispiel gegenüber Afrika, das gleiche gilt aber gegenüber Asien und Lateinamerika, zu sagen, ja, wir haben euch wirklich jetzt hunderte Jahre lang ausgebeutet, wirtschaftlich, politisch und insbesondere auch mit Frankreich, Großbritannien müssen wir da natürlich noch in den Dialog gehen. Das tun wir auch heute noch. Und da zu sagen, nur wenn wir wirklich eure Rechte, Menschenrechte genauso anerkennen wie unsere, gestalten wir unsere politischen Beziehungen neu, so wie das 1990 mit Russland gelungen ist, und bauen eben gemeinsam neue Dinge auf, beziehungsweise es gibt sie ja fast alle schon. Die Afrikanische Union hat Nachhaltigkeitsziele für Afrika, da wird schon ganz viel aus Europa auch unterstützt. Man müsste es eben nur in Anführungsstrichen ausbauen und nicht so einseitig jetzt auf militärische Abgrenzungspolitik gucken. Wann dieser Kipppunkt kommt, da wird es, glaube ich, noch viele Dinge geben, so ähnlich wie wir es jetzt in den Braunkohlerevieren in Deutschland erleben, dass obwohl so ein allgemeines Bewusstsein vielleicht schon da ist, die konkrete Politik doch immer noch in die falsche Richtung.
Jetzt kennen sich ja lange nicht alle aus mit feministischen Ansätzen, mit Rassismus etc. Und das ist ja, manchmal hat man auch ein bisschen genug davon. Wo kann ich denn als Einzelner anfangen jetzt in dieser Zeit?
Gute Frage. Gute Frage. Also wo wir im Moment versuchen, Mut zu machen, ist überhaupt Diskursräume zu öffnen. Unser Jahresaktiventreffen, wo wir eben wirklich die ganzen Multiplikatorinnen einladen, gerne auch aus der Schweiz, geht eben darum zu sagen, in dieser Zeit ist es alleine schon, wenn ich es erreiche und ein bisschen Handwerkszeug habe, Mut habe, bei mir vor Ort mal anzubieten, lass uns mal offen über diese Fragen miteinander reden, die im öffentlichen Raum eben oft gar nicht da sind, diese Räume. Und da, wie kann ich solche Räume gestalten, wie kann ich Themen aufbereiten, anbieten, ich sag mal, so wie ihr das hier auch macht. Und sowas kann eigentlich jeder, jede alleine oder zu zweit, zu dritt mit einer Gruppe vor Ort anbieten und eben diesen Blickfeld, sag ich mal, weitern in dieser ganzen Sicherheits- und Friedensdebatte.
Ja, das ist ein guter Anhaltspunkt, in die Runde zu fragen, gibt es einen Gedanken, eine Frage? Ihr könnt das auch in den Chat auf der Seite tippen oder die Hand halten. Ja, Jonas hat eine Frage. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich Jonas hier in die... Jonas hole ich auf die Bühne. Jetzt mal schauen. Jonas, hörst du uns?
Ja, genau. Hört man mich?
Ja, das geht.
Ich habe eine Frage, genau. Sie haben vorher mal angesprochen, dass die Länder in Afrika und Südamerika und auch China die Sanktionen nicht mittragen wollen, weil sie die Reaktion Europas halt so als Großmachtgeplänkel sehen. Und also ich finde es gut, dass wir die Sanktionen machen, aber ich verstehe diese Interpretation sehr gut, weil zum Beispiel die Türkei, die jetzt seit bereits 6 Jahren einen illegalen Angriffskrieg in Nordsyrien führt, ist ja sogar Teil der NATO und es gibt keinerlei Sanktionen. Und die Türkei war auch nach Beginn der Offensive gegen Syrien noch in vielen Jahren, gerade in Deutschland, der wichtigste Käufer von Kriegsmaterial. Wie können wir das interpretieren? Also ich verstehe, dass der Ukraine-Krieg für uns in Europa eine größere Bedeutung hat jetzt als eben der Krieg in Syrien oder in Jemen, weil er eben in Europa ist. Aber wieso haben wir die Erwartung, dass die Länder auf allen Kontinenten so sehen, obwohl wir selber ja diese ähnliche Kriege in anderen Kontinenten ignorieren?
Ja, also ich sag mal, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist vielleicht symptomatisch, hatten sie ganz viele afrikanische Regierungsvertreterinnen, Staatspräsidenten eingeladen. Mit dem expliziten Fokus, die meisten beteiligen sich, fast alle eben nicht an unseren Sanktionen. Wir wollen denen mal zuhören, um zu erfahren, warum nicht, aber mit der offenen Agenda, um sie anschließend zu überzeugen, sich doch zu beteiligen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, um vielleicht mal wahrzunehmen, wie wir von außen gesehen werden, was da in der Welt gerade läuft und worum es gerade geht. Da sind wir dann noch ein gutes Stück in der offiziellen Politik weit von weg, das, was wir hören, so ernst zu nehmen, dass wir unsere eigene Position in Frage stellen. Das ist aber auch normal. Wir profitieren vom Welthandel und Weltsystem, wie es im Moment ist, immer noch sehr stark. Und was wir zum Beispiel versuchen, so glaubwürdige Menschen reinzubringen, es gibt am Strafgerichtshof in Den Haag, gibt es einen deutschen Professor, der jetzt ein Buch Doppelmoral herausgegeben hat, vorletztes Jahr, wo er genau das aufzeigt, was viele südliche Länder uns sagen, ihr wendet eure Maßstäbe immer nur zu eurem eigenen Vorteil an und wenn es euch selber oder einen Verbündeten trifft, dann gibt es keine Sanktionen. Mhm. Und wenn das solch ein Strafrechtler, bei uns in Deutschland ist es zumindest ganz stark in der Debatte, in Österreich habe ich es genauso gehört, ich vermute in der Schweiz auch, wir wollen die Stärke des Rechts international durchsetzen, eine Rechtsordnung, die wir hier verteidigen, damit nicht das Recht des Stärkeren gilt. Und in diesem Doppelmoralbuch und Ähnlichem wird eben aufgezeigt, dass letztlich wir ja selber das Recht des Stärkeren durchsetzen. Nur das Will natürlich, das Ego wollen wir selbst nicht so recht wahrhaben, wie im kleinen persönlichen Konflikt auch. Da meinen eigenen Fehler zu sehen, das fällt immer am allerschwersten. Und deswegen ist das eine riesen Kulturaufgabe, vor der wir stehen. Wo man, glaube ich, in jeder Minute gucken muss, was ist jetzt mit meinem Gesprächspartner, Partnerin möglich, an, sage ich mal, Blickweitung.
Also hieße das, dass ich als Bürger oder Bürgerin auch darauf achten muss, dass bei uns die Gesetze eingehalten werden und dass wir selber als Staat auch uns selber gegenüber uns ans Gesetz halten, weil sonst bleibt ja das irgendwie sehr eine abstrakte Forderung. Oder wie siehst du das?
Ganz klar, ne? Und insbesondere, sage ich mal, das international so ein bisschen im Blick zu behalten, weil halt in den Medien, genauso wie vor 20 Jahren, war wenig von außerhalb Europa in den Medien. Und mittlerweile ist es gang und gäbe, dass wir auch mal die Perspektiven anderer hören aus der Welt. Und das jetzt eben wirklich mal internationale Rechtsbrüche von uns selber. Da erlebe ich zum Beispiel bei Spitzenpolitikerinnen in Deutschland, ganz oft höre ich dann bei der Vorstellung, ah, das ist ein Jurist oder sehe das vorher. Und wenn ich die darauf anspreche, das muss dann aber für alle gelten, dann sind wir plötzlich in Verbindung, dann ist da kein Gegeneinander mehr. Sondern an dem Punkt kann man anpacken, und da bin ich jetzt nächste Woche zum Beispiel wieder in Essen, wo diese Regionalgruppe von uns auch den ganzen Abend so gestaltet hat, wir wollen nach Gemeinsamkeiten suchen, nicht diese übliche Diskussion für oder gegen Waffenverkäufe, sondern was aus dieser Vision von Sicherheit nur denken, wo können alle mitgehen und wie können wir konkret miteinander Schritte vereinbaren, dass wir dem näher kommen. Ne? Ich glaube, wenn man so Blickwinkel einnimmt, dann kann man kleine Schritte erreichen.
Ist das auch etwas, das gemeinsame Finden, also beim gemeinsamen Starten, ist das etwas, wo du auch positive Erfahrungen hast?
Ganz
genau. Zum Beispiel auf kleiner Ebene, gibt es da Geschichten, die erfolgreich sind?
Ja, wir haben ja zum Beispiel jetzt, ich war letztes Jahr in Oldenburg mit dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, das ist ja die größte Fraktion in unserer Regierung. Und mit dem hatte ich sowohl diese Frage, was jetzt den Krieg in der Ukraine angeht, aber auch, wo wir uns als Initiative drauf fokussiert haben. Wir wussten, auch wenn es das 100 Milliarden Sonderprogramm für die Bundeswehr gibt, es drohten große Kürzungen für diese ganzen Programme ziviler Krisenprävention und Friedensförderung im Inland, in der EU wie im Ausland. Und das haben wir diesen Politikern in ganz vielen Wahlkreisen, haben wir sehr großen Erfolg gehabt, dass sie alle sagten, das kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt angesichts des Krieges so einseitig erhöhen auf Kosten dieser von uns allen als wichtig angesehenen zivilen Alternativen. Und da haben wir zumindest für dieses Jahr einen großen Erfolg, dass sogar ein Auslandstopf verdoppelt wurde letztlich. Und das war ein bewusstes, sage ich mal, Zugehen auf Gemeinsamkeiten, wo wir sagten, da haben wir Spielräume, wo wir Verbündete auch finden können, selbst in dieser schwierigen Zeit.
Siehst du einen Weg, solche Gemeinsamkeiten zu finden, auch jetzt im konkreten Krieg, der jetzt in der Ukraine tobt? Oder ist das etwas, das wir später machen müssen, wenn gewisse Kampfhandlungen nicht mehr stattfinden?
Beides. Ich glaube schon, dass wir nächste Woche, werde ich zumindest versuchen, mal in so einem, sage ich mal, relativ geschützten Raum, wo die Moderatorin, das ist eine Journalistin, ganz klar auch das unterstützt von ihrer inneren Haltung und sagt, sobald aus dem Publikum oder von den Politikerinnen diese Frage jetzt kommt nach der konkreten Kriegssituation, wird sie es komplett abblocken, weil sie sagt, hier wollen wir etwas anderes diskutieren. Sobald man das in den Raum mit reinholt, ist die Chance da, sich anders was zu erreichen, relativ gering. Wenn man aber diesen Raum so klar definiert, wo wir hier sind, geht es jetzt angesichts der ganzen Situation, in der wir sind, um das Suchen, gemeinsame Suchen, auch nach Alternativen. Ich glaube, dass dann genügend Zeit da ist, dass wir wirklich diese Frage von internationaler Kooperation auf Augenhöhe, ohne Doppelmoral, dass dann solche Reflexionsräume möglich sind. Auch die Überwindung des Kalten Krieges hat ja Jahrzehnte gedauert mit Hintergrundgesprächen, wo Vertrauen wieder neu aufgebaut wurde.
Jetzt haben wir vor einer Woche mit Juri aus Lviv gesprochen. Er ist dort Professor für Politik und Ethik, und Sicherheit war auch ein Thema für ihn. Und er hat gesagt, Sicherheit gibt es nur, wenn Russland besiegt wird. Also wenn Russland keine militärische Kraft mehr hat, weil die Geschichte, die sie in der Ukraine haben, zeige ihnen, dass sie sonst nicht sicher leben können. Was antwortest du ihm?
Das ist ein hochrisikoreiches Spiel. Ich weiß, also viele bei uns auch sagen, ne, Deutschland hat es erst kapiert, als sie militärisch besiegt waren, nur Hitler hatte eben keine Atombombe. Das ist ein riesiger Unterschied, und ich habe sehr großes Verständnis für alle Ukrainerinnen, die diese Position vertreten, und fühle mich aber auch mit teilweise Regierungspolitikern bei uns sehr nahe, die halt sagen, es ist eine Riesenherausforderung, Empathie mit den angegriffenen Ukrainerinnen zu zeigen, ihnen auch Solidarität zu zeigen, ob man dann für oder gegen Waffenverkäufe ist, ist erstmal sekundär, aber an ihrer Seite zu stehen und gleichzeitig nicht alle ihre aus dem jetzigen und auch früheren Trauma entstehenden Wünsche nach immer schwereren Waffen und Eskalation mitzugehen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, zumindest unser Bundeskanzler Scholz schafft das bis jetzt, aber auch die NATO insgesamt, dass sie keine Flugverbotszone einrichten. Zwar werden diese roten Linien immer weiter ausgedehnt, aber im Grunde ist da eine Haltung, ich sage mal, da wird gestritten in der NATO, auch in der US-Regierung selber, auch in Europa, ne, wollen wir Russland militärisch besiegen, geht das oder nicht, aber es gibt viele Realisten, die da auch immer sagen, soweit können wir jetzt nicht uns an die Seite der Ukraine stellen. Und das auszuhalten, diese Spannung, die dann auch mit den Ukrainerinnen entsteht, das ist, glaube ich, ein Teil unserer Leistung zum Frieden in der Zukunft, dass wir diese Spannung halten und eben nicht uns 100% in den Krieg rein verwickeln lassen. Es ist ein Balanceakt, der zu gehen ist, gar keine Frage.
Wenn ich jetzt im Gespräch bin und viele von jenen, die uns zuhören, sind ja das auch, wir reden über diesen Krieg in der Ukraine. Worauf sollen wir achten, wenn wir im Gespräch sind mit Freunden, Bekannten, aber vielleicht auch Andersdenkenden, wenn dieser Krieg ein Thema ist?
Also zunächst mal glaube ich, dass schon eine empathische Haltung sehr wichtig ist, also dem der anderen signalisieren, ich habe dich verstanden und die Bedürfnisse, die man raushört, sozusagen ins Gespräch einbringen. Ne? Du hast Angst, du möchtest Solidarität zeigen mit der Ukraine, mit dem Angegriffenen, du möchtest, was weiß ich, weltweites Recht und Freiheit. Wenn man diese Art von Verständnis hat, ist es oft auch möglich, dass man ein oder zwei eigene Punkte ins Gespräch einbringt, wenn der die andere sich gehört fühlt. Und das könnte dann eben, ne, aus unserer Sicht das Wichtigste im Moment, diese internationalen Beziehungen auf Augenhöhe ohne Doppelmoral. Wenn man da schon mal einen kleinen Samen setzt, dass wir da auch nicht nur eine weiße Weste haben, ist, glaube ich, schon eine Menge erreicht.
Jetzt ist dir das eine sehr große Aufgabe. Woher nimmst du selber die Kraft oder auch die Motivation, diese Spannung auszuhalten oder auch aufzuzeigen?
Also für mich war es eine bewusste Entscheidung, dass ich meine Dienststelle hier weiter in Wethen habe, in unserer ökumenischen Gemeinschaft, weil ich weiß, hier gibt es seit 40 Jahren eine Friedensspiritualität, die auch in solchen Krisen eben nochmal stärker durchträgt als die Landeskirche, die jetzt erst 10 Jahre so relativ konsequent unterwegs sind. Da hat sich der Wind nämlich jetzt auch schon kräftig wieder gedreht oder neutralisiert, dass die Unterstützung längst nicht mehr so stark ist. Und ich weiß mich hier eingebettet eben wirklich in ganz viele Aktive, die zum Beispiel auf dem Balkan, dort in den Balkankriegen in den 90er Jahren Friedensarbeit schon geleistet haben. Und die mir uns dann natürlich in diesen Situationen beistehen können, dass man nicht ganz verzweifelt, sondern weiß, ja, in anderen Weltregionen ist das ja schon längst Alltag für die Friedensvorreiter, dass sie mit solchen Spannungen umgehen. Und wenn man sich dann wieder austauschen kann über das, was mich bewegt, gestern Abend zum Beispiel, hier wurde eine Sekretärin unseres Vereins für die Ausbildung von Friedensfachkräften nach 30 Jahren verabschiedet. Da waren viele von diesen kraftvollen Menschen zusammen und dann darf man sowohl Leid teilen und Tränen vergießen und erfährt aber auch Stärkung. Und solche Gemeinschaftsräume sind einfach sehr wichtig in dieser Zeit.
Ja, in dem Sinne kommen wir praktisch zur letzten Frage. Was dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Sicherheit denken, über Krieg und über Zukunft? Was würdest du sagen, ist der Schlüsselsatz oder die Schlüsselbotschaft, die wir nicht vergessen dürfen?
Uns selber befrieden, weil der Krieg geht ja in uns allen schon in uns los. Das heißt wirklich gucken, wie kann ich selber mit unterschiedlichen Positionen in mir, mit den Spannungen, in denen ich stehe, in Frieden kommen, damit ich wieder aus einer Position der Kraft wirklich und der Resilienz auch mich ins Außen begeben kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, vielen Dank, Ralf Becker. Es beginnt also bei uns selber, wenn wir für den Frieden und uns für Sicherheit einsetzen, die Spannungen in uns selber aushalten, damit wir sie mit anderen zur Sprache bringen können, in geschützten Räumen und dann schlussendlich daran arbeiten, dass sich auch die Länder auf Augenhöhe begegnen. So würde ich das fast zusammenfassen. Vielen Dank, Ralf Becker, für deine Zeit heute Abend. Wir kommen schon langsam zum Schluss von Radio Einfluss von heute Abend. Vielen Dank auch Ihnen allen fürs Zuhören. Wir treffen uns wieder am kommenden Mittwoch, am 8. März, auch wieder um 6:30 bis 7. Wir sind nach wie vor in der Reihe Krieg und Frieden und wir werden mit dem Journalisten und Europakenner Peter Gisling über die Rolle der Medien und deren Interessen in Kriegszeiten diskutieren. Weiter gibt es immer wieder Interessantes von Ethik 22. Bald geben wir ein neues Magazin zum Thema Älterwerden heraus. Wenn Sie das interessiert, können Sie sich bei uns melden. Wir werden gerne eines schicken. Und wir versuchen immer wieder auch etwas im Newsletter zu berichten, was uns bewegt. Sie können uns auch jederzeit etwas mitteilen, das Ihnen am Herzen liegt, das wir aufgreifen sollen. Und ja, dass ich es nicht vergesse, am 25. März führen wir eine Tagung durch zum Thema Älterwerden, mutig gestalten, zusammen mit der Fachstelle Kirche und Wirtschaft in Zug. Die Tagung findet in Cham statt. Sie finden dazu auch Informationen auf unserer Website. In dem Sinne, herzlichen Dank. Und uns geht es wahrscheinlich tatsächlich wie Sokrates, der jeweils gesagt hat, es ist gut, dass wir miteinander diskutiert haben, dass wir einander zugehört haben. Es ist tatsächlich so, dass wir die Antworten nicht einfach kennen. Deswegen, und das haben wir auch gemerkt, treffen wir uns wieder und bleiben im Gespräch auf Augenhöhe. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Ich danke auch.
Sodelig, das war sie ja schon. Das geht ja jeweils unglaublich schnell.
Genau, ja, das war sehr schön zusammengefasst und geführt. Ja.
Ja, danke dir. Es ist ja wirklich, es ist schon eine riesige Spannung. Oder?
Ja.
Also ich meine, man kann euch ja auch Naivität vorwerfen, oder? Also das, ich nehme an, das wird auch gemacht, oder?
Ja, ja.
Weil es ist nicht so einfach. Aber ich denke, dass dieser Ansatz auf Augenhöhe, von dem du gesprochen hast, auf allen Ebenen, das ist tatsächlich die große Herausforderung.
Darunter geht es nicht mehr. Und das zu lernen, läuft halt leider jetzt doch über Gewalt. Wir haben immer gehofft, dass es ohne Gewalt möglich ist. Aber wenn man die dominierende Stellung hat, die loszulassen zugunsten einer wirklichen Begegnung auf Augenhöhe, das ist eine Riesentransformation.
Wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, du seist naiv?
Erstmal mit innerer Arbeit, weil auf der Zunge liegt immer Antworten, ist es doch naiv zu denken, man könnte Russland militärisch besiegen und. Ne?
Ja.
Also was ist denn wirklich naiv? Und ich versuche es dann immer über diese gemeinsame Verantwortung, die wir eben haben. Und wenn ich gut bin, in eine Gegenfrage einfach, ne, wie meinen Sie denn, dass wir die Klimakrise und so weiter lösen können?
Ja.
Eine Frage, aus dieser Rechtfertigungsposition rauskommen durch eine Gegenfrage.
Ne? Ja, ja. Was wir ja nicht besprochen haben, also du hast ja die Kirchen erwähnt, was erwartest du von ihnen oder was denkst du, wo müssten sie irgendwo mehr tun? Sind sie überhaupt tätig? Was erlebst du jetzt in Deutschland?
Also in der evangelischen Kirche findet ja ein ganz starkes und auch öffentlich transportiertes Ringen statt, wo immerhin bis jetzt die Friedensethik wieder in eine Kriegsethik, jetzt mal im geschützten Raum, sage ich das mal so verkürzt, zurückentwickeln wollen. Die haben bis jetzt zumindest keinen Sieg auf ganzer Linie eingefahren, wie sie dachten, dass sie das könnten. Da ist jetzt so ein mehrjähriger Diskussionsprozess vereinbart, wo aber absehbar ist, dass da doch ein bisschen was rückentwickelt wird, aber eben nur ein bisschen. Das heißt, da haben wir doch eine Menge Diskussionsräume, wo wir unsere Punkte einbringen können. Und auch die EKD-Ratsvorsitzende betont, dass wir nicht einseitig uns an Feindbilddynamiken und so weiter beteiligen können. Mhm. Also da gibt es in der Spitze, Gott sei Dank, Menschen, die, glaube ich mal, das Urchristliche da tatsächlich gut im Blick haben. Nur man ist nicht bereit, letztlich, sage ich mal, wie ist das Schlüsselwort da nochmal, ne? Also so eine Art von, es geht um Anschlussfähigkeit an die Politik. Wenn die gefährdet ist, dann wirft Kirche notfalls alle Positionen über Bord. Das heißt, das wirkliche Friedenszeugnis, dazu ist man jetzt in so einer Situation nicht mehr bereit. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass es wirklich auch die Kirche im Kern trifft, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir immer mehr Mitglieder verlieren, wenn man eben nicht bereit ist, dann auch mal eine klare Position in Richtung Frieden zu beziehen. Das wird wohl noch dauern. Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich, also ich glaube auch, diese Spannung ist ja auch also innerkirchlich nicht ganz so einfach auszuhalten. Also dieses zwischen dem Pragmatischen oder auch manchmal den Nutzen, den man sonst hat, mit im, also ja, im Kontext zur Botschaft, die man hat.
Ja, und ich sag mal, die ganzen Synodalen und jeder Christ, jede Christin gucken im Durchschnitt halt ebenso viele Nachrichten wie der Nicht-Christ und bilden darüber hauptsächlich ihre Meinung, weil sie sich ja auch nicht jeden Tag mit Krieg und Frieden so beschäftigen als Christ unter christlicher Perspektive. Und da ist halt, haben wir schon was aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, aber das trägt jetzt leider noch nicht durch.
Eben, da bleibt auch hier noch ich sage jetzt mal, innerhalb der Institutionen noch viel zu tun, also einiges an Arbeit.
Ja, also die Zuschüsse hier für die Friedensausbildung, die sinken gerade, ne? Meine Stelle läuft nächstes Jahr aus bei der Badischen Landeskirche. Auch die Stelle des Friedensbeauftragten läuft Ende nächsten Jahres dort aus. Da wird im Moment eher eine Menge auch zurückgefahren. Das ist so, während die Bundeswehrseelsorger werden vom Staat finanziert, die laufen weiter.
Ja, das sind dann doch spannende Dinge, weil es, ja, ich sage es mal so, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage jetzt mal, am Frieden arbeite und dafür auch Ressourcen zur Verfügung stelle, selbst in Zeiten des Krieges und der, ich sage jetzt mal, auch Hoffnungslosigkeit, oder ob ich einfach nichts mehr sage und mich zurückziehe, oder? Das ist ja nicht ganz das Gleiche. Also,
Richtig, ja.
das. Und dann danke ich noch einmal allen, die noch in der Audience sind, fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit, trotz gesundheitlicher Regeneration und Genesungsprozess. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, alles Gute und freue mich, wenn wir uns dann bei Gelegenheit wieder einmal hören. Das wäre doch schön.
Dito, ciao,
Gut,
ciao.
also in dem Fall, tschüss, ciao Ralf, tschüss.